Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es gibt ein sehr berühmtes Foto. Entstanden ist es am 25. August 1959 abends vor dem Club Birdland in New York City. Es zeigt den Trompeter, den Jazzgiganten Miles Davis. Sein weißes Hemd ist blutbespritzt, auf dem Kopf klafft eine Wunde. Ein Polizist hat mit einem Knüppel auf ihn eingeschlagen. Miles Davis, Verbrechen. Er hat sich vor dem Club mit einer weißen Frau unterhalten, eine Zigarette mit ihr geraucht, wollte sie zum Taxi bringen und es reichte aus, um die Wut dieses weißen Polizisten zu entfachen. 8 Tage vor übrigens war Miles Davis Jahrhundertalbum Kind of Blue erschienen. Es ist eines von ganz vielen Beispielen, und es gibt hunderte Beispiele, die nicht dokumentiert sind, wie ja auch schwarze Künstler, Künstlerinnen unter dem Rassismus und der Polizeigewalt in den USA leiden mussten und müssen. Aber schon damals gab es widerständige Ideen, widerständige Figuren. Die Bürgerrechtsbewegung kam in Bewegung tatsächlich und es äußerten sich Musikerinnen und Musiker explizit. Zum Beispiel Max Roach, der eine Platte aufgenommen hat, We Insist Freedom Now, Sweet. Da sind Texte von Oscar Brown Jr. vertont worden und wir hören mal rein in ein Stück, das heißt Driver Man.
Driver Man, he made a life. But the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your row. Keep a moving with that plow. Driver man'll show you how. Get to work and root that stump. Driver man'll make you jump. Better make your hammer ring. Driver man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time.
Ein Ausschnitt aus dem Stück Driver Man. Abby Lincoln ist hier die Sängerin, die bis dato auch eher so als junges Talent für schöne Balladen bekannt war, aber hier im ganz anderen Kontext auftauchte. Wie der Protest im Jazz begann und sich musikalisch ausdrückte, darüber will ich jetzt mit dem Musiker und Musikhistoriker Harald Kisidu sprechen, der uns am Telefon zugeschaltet ist. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ja, dieses Stück Driver Man kommt von der Platte We Insist Freedom Now Suite von 1960. Und Max Roach hat damals dazu gesagt, die Platte entstand aus einer politischen Erfahrung und er wolle nie wieder Musik machen, die nicht sozialpolitisch relevant sei. Das sagte Max Roach. Wie kam es dazu, dass Jazz plötzlich zum Sprachrohr eines Aufbegehrens wurde?
Also ich glaube, es geht da um zwei Sachen. Sie haben die Bürgerrechtsbewegung erwähnt. Das ist eine Phase, in der es der Bürgerrechtsbewegung gelingt, ganz entscheidende politische Fortschritte zu erzielen. 1954 die Aufhebung der Rassentrennung an öffentlichen Schulen beispielsweise, Brown versus Board of Education, dann der Busboykott in Montgomery, dann 57 die Little Rock-Krise in Arkansas, dann die Sit-ins 1960, die dazu geführt haben, und da waren über 70.000 Menschen beteiligt, die Segregation in Restaurants beispielsweise und öffentlichen Plätzen aufzuheben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann die andere Sache ist, dass schon Musiker, die im späten 19. Jahrhundert geboren wurden, also ich denke da an Ellington und auch an Sidney Bechet, im Grunde diese Idee hatten, dass Jazz sowas ist wie das Erzählen der kollektiven Geschichte, der kollektiven schwarzen Erfahrung. Es gab von daher also schon eine lange Tradition, diese Geschichte, zu der eben die Erfahrung der Sklaverei und die Erfahrung mit Rassismus in den USA untrennbar verbunden ist, musikalisch zu thematisieren. Und Max Roach Max Roach ist jemand gewesen, der das dann eben ganz explizit getan hat, indem er dort mit Oscar Brown Jr. zusammengearbeitet hat und wesentliche Aspekte der afroamerikanischen Erfahrung, die sozusagen ausgehen von der traumatischen Erfahrung der Verschleppung afrikanischer Menschen auf den amerikanischen Doppelkontinent bis zum Sharpeville Massacre, was 1960 stattfand, auf dieser Platte thematisiert.
Jazz ist im Prinzip Instrumentalmusik. Hier haben wir Texte. Es gibt eine andere Geschichte. Sie haben Arkansas schon angesprochen. Da gab es Orville Forbus, einen offen rassistischen Gouverneur, der damals die Nationalgarde einsetzte, um die Integration von Schulen zu verhindern. Charles Mingus hat dann ein Stück aufgenommen, Original Fables of Forbus, das zunächst mal auf einem Riesenlabel erschien, aber ohne Text. Das Label wollte das nicht. Und auf dem gleichen Label, auf dem We Insist Freedom Now Suite erschien, ein Jahr später, gab es dann den Text dazu, der harsch, sehr harsch ist. Also musste die Stimme plötzlich auch eine Rolle spielen?
Die Stimme musste eine Rolle spielen. Die Stimme spielte davor aber auch eine Rolle. Gesang spielte im Jazz davor auch schon eine ganz, ganz große Rolle. Aber da ging es um den Text. Also Mingus ging es darum, eine bestimmte Botschaft, einen bestimmten Text mit seiner Musik zu transportieren. Und das war nicht möglich, weil er bei Columbia unter Vertrag war, der damalige Produzent Tio Massiero, der übrigens auch Kind of Blue produziert hat, das Sie ja eben erwähnt haben, war nicht damit einverstanden, dass das Stück in der Form aufgenommen wird. Und dann gelang es Mingus eben bei Candid ist das Label, auf dem auch Max Roach, We Insist Freedom Now Suite erschienen ist, das Stück eben mit Text einzuspielen. Und das hatte unter anderem damit zu tun, dass der A&R-Man von Candid Ned Hentoff war. Ned Hentoff war nicht nur ein wichtiger Jazzkritiker und Produzent, sondern jemand, der in der Bürgerrechtsbewegung sehr aktiv war.
Wie groß, glauben Sie, war der Einfluss, der Impact von solchen Geschichten? Candid war ein Independent-Label. Ich habe mal mit jemandem drüber gesprochen, der sagt, ja, die Originalversion von Mingus auf Columbia haben 500 Mal mehr Leute gehört, wenn nicht noch viel mehr als die spätere Version. Wurde das denn wahrgenommen irgendwo?
Ich glaube, dass das inzwischen anders ist. Also ich glaube, dass inzwischen die zweite Version vielleicht sogar einen größeren Bekanntheitsgrad hat als die erste Version. Die Frage, welche Wirkung das hat, die ist natürlich immer schwer zu beantworten. Also Sie können sich die zeitgenössische kritische Rezeption anschauen. Aber wenn es jetzt um Max Roach und die Freedom Now Suite geht, dann ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass Max Roach mit der Musik in Deutschland auch zu hören war. Und es gibt, das ist fürs Fernsehen auch aufgezeichnet worden. Also das hat schon eine Verbreitung gehabt. Er ist in Bremen aufgetreten, in Stuttgart und so weiter. Auch in anderen, auch in Skandinavien. Und hat da eben, denke ich, doch eine Menge Menschen erreicht. Und es ist eben so, dass zu dem Zeitpunkt dann diese Themen immer wichtiger wurden im Jazz. Es gab 1960 von Randy Weston ein Album, Black Uhuru, dann gab es von Coltrane Africa Brass, von Oliver Nelson Afro-American Sketches, also die Bezugnahme auf Afrika und sozusagen das Entstehen eines afro-diasporischen Bewusstseins unter afroamerikanischen Musikern ist sehr wichtig geworden, ja.
Man hat ja gerade auch hier in Deutschland dem Jazz immer so eine politische Ebene gerne zugeschrieben, vielleicht auch, um damit ihn aufzuwerten. Ich finde das immer ein bisschen problematisch. Im Verlauf der 60er wurden die Dinger radikaler. Archie Shepp ist eine radikale Stimme geworden, der einen großen Einfluss auch auf das hatte, was in Deutschland passierte. Die deutschen Friatzer, die dann die Revolution spielten, wenn man so will. Das ist ja dann alles im Sande verlaufen, wenn man so will. Die 80er Jahre sind von großen Retro-Geschichten geprägt. Aber in den letzten Jahren gibt es ja frische Stimmen, die laut werden. Ich denke an Jamie Branch, diese Trompeterin aus Brooklyn, die sehr radikale Statements aufgenommen hat. Wie ist es heute? Wie sind die Äußerungen junger Musikerinnen und Musiker zu diesem Thema?
Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Kommt darauf an, wo Sie hinschauen. Also in England beispielsweise, denke ich, gibt es da seit einiger Zeit eben eine Szene von schwarzen britischen MusikerInnen. Also ich denke da an Shabaka Hutchins oder Moses Boyd zum Beispiel. Im letzten Album von Moses Boyd ist auf dem Cover ein schwarzer Union Jack abgebildet, der in Flammen aufgeht. Was übrigens eine Bezugnahme ist auf dem Cover einer Platte von Ornette Coleman, Crisis aus den späten 60er Jahren, wo die Bill of Rights in Flammen aufgeht. Also das wären jetzt Beispiele von Musikern, die sich da politisch positionieren und eine Verbindung herstellen oder sich selbst in Verbindung setzen, sozusagen zu einem globalen schwarzen Befreiungskampf und das heute auch tun. Es gibt aber das möchte ich sagen, jemand, der eigentlich damit überhaupt nicht in Verbindung gebracht wird, der das in seiner Musik aber immer wieder thematisiert hat, ist Wynton Marsalis beispielsweise, auf seinem Album Black Coats from the Underground, oder dann viel expliziter, weil eben mit Gesang auf Blood on the Fields, was die erste Jazz-Komposition war, die überhaupt den Pulitzer Prize gewonnen hat, wo es auch um die Erfahrung der Sklaverei geht. Es sind da zwei Sänger, unter anderem Cassandra Wilson, wo diese die Erfahrung und diese Geschichte ganz explizit thematisiert wird.
Protest im Jazz. Darüber habe ich gesprochen mit dem Musiker und Musikhistoriker Harald Kistidou. Haben Sie vielen Dank.
Ich danke Ihnen vielmals, Herr Müller.